Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Unser Olympianachtwächter bringt euch auch in dieser Woche wieder auf den Stand jetzt in Sachen Tokio 2021.
Alexander Zverev erzählt uns über seinen Goldtriumph im Tennis.
Wir ziehen eine kleine sportliche Halbzeitbilanz der Olympischen Spiele und lassen uns erklären, wie Heimvorteil psychologisch wirkt.
Außerdem hat unser Formel-1-Experte wieder drei Erkenntnisse aus dem Ungarn-Wochenende herausgearbeitet.
Und das sind sie, die Themen, die am heutigen Montag, Stand jetzt 7.07 Uhr, das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's natürlich wieder Top und Flop und ein Highlight des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und das war aus Sicht von Vater Graf eher ein Lowlight.
Uiuiui, guten Morgen, also zu Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir, unterstützt vom Sportinformationsdienst, dem SID, ein bisschen was vorbereitet mit mir, Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Malte Asmus und mit euch. Und ohne große Umschweife geben wir an den Dritten bei uns im Bunde, nämlich Andreas Thies, unseren Olympianachtwächter. Der hat sich wieder die Nacht für euch um die Ohren geschlagen und berichtet euch jetzt alles Wichtige aus der Nacht aus Tokio.
Guten Morgen auch von meiner Seite, Andreas Thies, eurem Olympianachtwächter hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Ich habe heute früh Leichtathletik, Hockey und Kanu auf dem Programm für euch. Fangen wir mit dem Hockey an. Die deutschen Hockeyfrauen mussten am frühen Morgen gegen Argentinien im Viertelfinale ran, wie auch zum Beispiel die Herren. Die Herren haben gewonnen, die Frauen haben verloren. Es entwickelte sich von Anfang an ein munterer Schlagabtausch, in dem die Argentinerinnen in der ersten Halbzeit die deutlich besseren Chancen hatten. Und so war es auch wenig verwunderlich, dass Agustina Albertario drei Minuten vor Schluss der ersten Halbzeit nach Flanke in den Kreis zum 1:0 für Argentinien abschließen konnte. Als Maria Granato kurze Zeit später auf 2:0 erhöhen konnte, schien das Halbfinale schon außer Reichweite. Anfang der zweiten Halbzeit sorgten einige Undiszipliniertheiten beider Mannschaft für diverse Zeitstrafen und wenig Spielfluss. Die deutschen Frauen waren zwar spielbestimmt, aber so richtig übermäßig viel Druck auf das argentinische Tor konnten sie nicht ausüben. Im Gegenzug sorgte Granato mit ihrem zweiten Tor nach Strafecke für die Entscheidung. Die Hockeyfrauen also im Viertelfinale ausgeschieden. Argentinien ist weitergekommen. Zum Kanu. Nachdem die Ruderer ihre Boote eingepackt haben, gehören in der zweiten Woche den Kanuten des Sea Forest Waterway. Sebastian Brendel und Tim Hecker gewannen ihren Vorlauf im Zweier Kanadier und zogen ins Halbfinale ein. Genauso wie Jakob Schopp im Kajak Einer. Auch der gewann seinen Vorlauf und ging sofort durch ins Halbfinale. Carolina Aft und Sarah Brüssler im Kajak Zweier fuhren auf Platz 3 in ihrem Vorlauf und mussten dann den Weg über das Viertelfinale weitergehen. Wie es da weitergegangen ist, das erfahrt ihr nachher bei Flair der Ringe. Und dann haben wir noch ein bisschen Leichtathletik. Am frühen Morgen standen einige Vorläufe und Vorkämpfe an, aber auch zwei Finals im Weitsprung der Männer und die 100-Meter-Hürden bei den Frauen. Und als erstes müssen wir den Weitsprung der Männer betrachten, weil der war wirklich spannend. Da gewann Miltiadis Tentolou aus Griechenland. Mit 8,41 Meter zog er in seinem allerletzten Sprung noch mit dem Kubaner Juan Miguel Echevarria gleich. Der hatte auch 8,41 Meter, aber da der zweitbeste Sprung von Tentolou besser war als der von Echevarria, holte der Grieche die Goldmedaille. Bronze ging an den zweiten Kubaner Michael Masso. Fabian Heindle kam mit 7,62 Meter nur auf Platz 12. Die 100 Meter Hürden gewann die Puerto Ricanerin Jasmine Camacho Quinn in 12,36 vor Kendra Harrison aus den USA und Megan Tepper aus Jamaika. Über die 1500 Meter Vorläufe schied Hannah Klein als letzte ihres Vorlaufs aus. Besser machte es Lisa Marie Quayi über die 200 Meter. Da war sie in 23,14 vierte ihres Vorlaufs und musste ganz lange warten. Sie erreichte allerdings das Halbfinale als eine der drei Zeitschnellsten. Jessica Bianca Versoli dagegen schied als fünfte ihres Vorlaufs aus. Eine heftige Geschichte haben wir noch von Sifan Hassan, die in Tokio das Triple schaffen möchte aus 1500 Metern, 5000 Metern und 10.000 Metern. Die zeigte am frühen Montagmorgen eine Demonstration ihrer Stärke. Im Vorlauf über 1500 Meter war sie gestürzt. Sie, die eigentlich auch dann wie gewohnt weit hinten im Feld unterwegs war, eingangs der letzten Runde. Hassan rappelte sich auf, stürmte mit mehr als 50 Metern Rückstand auf die Spitze den Konkurrentinnen hinterher und lag eingangs der Zielgeraden bereits wieder an der Spitze. Das Rennen gewann sie in 4:05:17 und erreichte damit das Halbfinale am Mittwoch. Wie viel Körner sie da jetzt gelassen hat, das ist allerdings eine andere Frage, aber trotzdem, das war eine beeindruckende Geschichte heute Morgen. Ja, das ist schon die ganze Geschichte aus der Nacht. Alles Weitere werden wir natürlich heute Nachmittag bei Flair der Ringe besprechen. Die Bahnradwettbewerbe starten heute noch und wir haben noch diverse weitere Sportarten, unter anderem natürlich die Leichtathletik, die hier in dieser Woche einen sehr, sehr prominenten Platz einnehmen wird. Jetzt wieder zurück zu Andreas Wurm und zu Malte Asmus.
Stand jetzt aktuell.
So, jetzt seid ihr auf den Stand gebracht. Wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte der Olympischen Spiele in Tokio jetzt hinter uns. Ich würde sagen, wir starten die Woche mal, Andreas, mit einer kleinen sportlichen Halbzeitbilanz. Stand jetzt.
Ja, und medaillentechnisch fällt uns erstmal auf, viel Bronze, wenig Gold. Und gestern Abend stand Team D bei 4-mal Gold, 4-mal Silber und 12-mal Bronze. Die großen Gewinner natürlich, Kanuslalom, 4 Wettbewerbe, 4 deutsche Medaillen, das ist ja schon mal toll.
Ja, das war richtig toll und Dressur auch toll, 2-mal Gold, die Mannschaft und die überragende Jessica von Bredow-Werndl natürlich und 1-mal Silber durch Isabel Wert, die auch mit 52 immer noch Medaillen gewinnt. Ich würde auch sagen, die ist bestimmt in Paris auch nochmal dabei, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Und dann ja gestern auch Alex Zverev im Tennis oder auch Dmitri Ovtcharov mit seiner erkämpften Bronzemedaille im Tischtennis. Also alles sehr, sehr großartige, sehr, sehr starke Leistungen, sehr viel Kampf, sehr viel Klasse aber auch.
Naja, es gab aber allerdings, muss man an dieser Stelle auch sagen, sportliche Enttäuschungen. Die deutschen Fußballer zum Beispiel haben wir auch schon thematisiert. Ruderer Oliver Zeidler, der als Top-Favorit das A-Finale verpasst hat. Die deutschen Fechter zum Beispiel auch, früher immer mal eine Bank.
Ja, damals mit Fichtel und Co., aber das ist lange, lange her. Also da kommt aktuell überhaupt nichts mehr. Also unterm Strich bleibt ein Ergebnis, das Luft nach oben bietet, wie zum Beispiel bei den Fechtern, aber insgesamt vom Team D durchaus positiv registriert wurde, auch wenn es jetzt nicht dafür spricht, dass man Platz 5 im Medaillenspiegel wie damals vor 5 Jahren in Rio dann nochmal wiederholen könnte.
Ja, also der deutsche Delegationsleiter, Dirk Schimmelpfennig, rechnet am Ende so mit Platz 7 bis 11, aber er hat auch noch Hoffnungen für die zweite Woche. Da kommen noch ein paar aussichtsreiche Medaillenkandidaten, muss man sagen. Also die Kanuten zum Beispiel sind wieder am Start. Bei Olympia da traditionell eine deutsche Medaillenbank, hat man ja jetzt auch gesehen.
Und heute Mittag schon, da gibt's ja die nächste Medaille, die ist ja schon mal fest. Aline Rotter-Focken im Ring, die hat die historisch erste deutsche Medaille schon mal sicher für die Frauen im Ring. Aber das erste deutsche Frauengold, das winkt natürlich auch noch. Oder im Segeln geht noch was. Oder Johannes Vetter dann im Speerwurf. Malaika Mihambo im Weitsprung, die Hockey-Nationalteams, die Handballer, die haben sich auch viel ausgerechnet. Und Bahnrad, also da geht sicherlich auch noch ein bisschen was. Also es gibt noch einige Chancen.
Ja, also da geht noch was und wir schauen mit viel, viel Freude und viel, viel Spannung jetzt auf diese zweite Woche. Unter die Top 3, ja, wird es aber wohl nicht mehr gehen, ist zu befürchten. Das haben sich die Gastgeber Japan allerdings zum Ziel gesetzt und sie liegen da komplett auf Kurs, entstand jetzt unter den zweitplatzierten USA und Top-Nationen China auf Platz 3.
Genau, und Japan profitiert dabei natürlich auch vom Heimvorteil und Diplom-Sportpsychologin Marion Sultrizio von der Deutschen Sporthochschule in Köln, die hat im SED-Gespräch mal eingeschätzt, warum dieser Heimvorteil sich so auswirkt.
Aus meiner Sicht hat man den immer, weil man natürlich in einer gewohnten Umgebung, in einem gewohnten Land mit den gewohnten Essgewohnheiten, aber auch mit dem ganzen Leben vertraut ist. Und das ist jetzt natürlich bei den japanischen Athleten der Fall. Also selbst wenn die Zuschauer sie dort nicht unterstützen können, ist es doch nochmal was anderes, in diesem in dem vertrauten Ambiente zu sein, während alle anderen Athleten sich ja eher in einer Sondersituation, in einer ganz, ganz besonderen, und das macht natürlich auch wieder den Druck aus, einer besonderen Situation befinden.
Und wie wirkt sich nach Marion Sulpizio das Fehlen von Fans und familiärer Unterstützung aus?
Also ich glaube, dass die Athleten schon eigentlich genau wissen, was sie dann da machen, dass sie auch sagen, ich mache ja meinen Sport, egal ob da jetzt einer zuguckt oder nicht. Also das ist ja die Leistung selbst, ist eigentlich, glaube ich, nicht das, was das Schwierige ist, die Leistung dann zu zeigen. Aber die Stimmung mitzunehmen und dann sich in eine vielleicht auch eine noch bessere Motivationslage zu versetzen, das fehlt natürlich hier. Das ist, glaube ich, auch wieder ein bisschen individuell unterschiedlich, weil die Athleten nicht alle gleich mit ihren Familien connected sind. Also das heißt, manche haben da eine viel engere Verbindung, brauchen da mehr Unterstützung, brauchen dieses Feedback von der nahen Verwandtschaft, und andere sind da wieder fein und sagen, ja, okay, ich kann auch mit denen telefonieren oder eine Textnachricht schreiben. Das reicht mir völlig, wenn die mich so sehen. Manche sind sogar auch nervös, wenn die Familie dabei ist, und da könnte das auch jetzt im Moment eigentlich besser sein für die Leistung, wenn man sagt, ich will gar nicht zu viel Aufregung, ich finde die Bubble eigentlich ganz gut.
Besonders belastend, sagt Marion Suprizio, sei aber die Situation für Athleten in Quarantäne.
Wie Sie schon sagen, an der frischen Luft sein, sich bewegen können, das ist natürlich, gehört ja eigentlich auch zum Trainingsalltag dazu. Also selbst die, die in Quarantäne sind und sich dann nicht in ihrem gewohnten sportlichen Umfeld bewegen können, wie zum Beispiel Fahrrad fahren können oder schwimmen gehen können, die können ja eigentlich nichts üben. Und deswegen sind die natürlich besonders stark belastet.
Und das haben wir ja am Beispiel von Simon Geschke, dem unter Corona-Quarantäne gestellten Radsportler, gesehen. Der ist aber zum Glück auch wieder zu Hause und mittlerweile dann auch ziemlich erleichtert.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Schalke 04, denn die haben beim 3:0-Sieg in Kiel ihren ersten Auswärtssieg seit, Achtung, festhalten, November 2019 gefeiert. Sie können es noch, sie können es wirklich noch, aber hat lange gedauert. Und diesen historischen Sieg, den hat Simon Terodde möglich gemacht. Er stellte nämlich mit einem Doppelpack die Weichen für diesen erlösenden Erfolg.
Ja, und wir bleiben beim Fußball. Beim Flop des Tages ist Eintracht Braunschweig, muss man sagen. Der eigentliche Aufstiegsfavorit hat sich im ersten Heimspiel der Drittligasaison ziemlich blamiert, wurde mit 0:4 von Viktoria Berlin abgeschossen. Also jetzt auch kein Verein, der über die Jahre gezeigt hat, dass mit ihnen immer zu rechnen ist, und musste sich von 7.000 und zwar zu Recht erbosten Fans gnadenlos auspfeifen lassen.
Stand jetzt aktuell.
Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen als erster deutscher Tennisprofi die Goldmedaille im Männer-Einzel gewonnen und als erstes deutsches Tennisass seit Steffi Graf 1988, so lange ist das schon her.
Ein Mann wie Steffi Graf, ja. Zverev, der hat gestern gewonnen, 6-3, 6-1 gegen Karin Khachanov im Finale und hat im Interview mit SID und DOSB dann über diesen Stand jetzt größten Erfolg in seiner Karriere gesprochen und erzählt, wie er das Turnier als Teil von Team Deutschland denn erlebt hat. Nach dem verwandelten Matchball war Alexander Zverev auf die Knie gefallen. Wie emotional war denn dieser Moment für ihn?
Ja, du gewinnst halt eine Medaille bei Olympia und nicht nur für dich selber, sondern für das ganze Land. Deswegen war es ein unglaublicher Moment für mich, und die Emotionen, die ich dort gespürt habe, habe ich im Leben noch nie gespürt. Deswegen, das ist ein ganz besonderer Moment für mich. Aber ich möchte auch jetzt erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich möchte auch erstmal verstehen und analysieren, was überhaupt passiert ist. Und dann in ein paar Tagen werde ich es dann wahrscheinlich besser wissen.
Jetzt sind Tennisspieler normalerweise ja Einzelkämpfer. Was bedeutet Zverev denn jetzt, Teil eines Teams zu sein, Teil von Team Deutschland?
Das ist unglaublich. Wenn hier alle, wie alle unterstützt werden im ganzen Haus, alle anderen Sportler schauen sich alle Sportler an, die hier bei Olympia sind, alle fiebern immer mit. Natürlich auch ganz Deutschland ist dabei, und auch Sportler, die man normalerweise vielleicht nicht guckt, schaut man natürlich vorm Fernsehen immer mit.
Was ein Wermutstropfen, dass Familie und Freunde gerade ausgerechnet in diesem großen Moment nicht dabei sein konnten, nicht mitfeiern konnten?
Gut, wir haben hier wirklich unglaublich viele Sportler, die mitfiebern. Wir haben hier eine unglaubliche Mannschaft, die mit war. Klar, man möchte die Leute, die dir nahe sind, immer dabei haben. Aber das ist doch ja ein sehr besonderer Moment. Und ich werde natürlich morgen auch, hoffentlich, wenn ich zu Hause bin, alle umarmen und dort sehen.
Und wie geht's jetzt sportlich für ihn nach Tokio weiter?
Ja, mal schauen, was ich machen muss. Ich muss ja normalerweise nach Kanada fliegen. Ich weiß nicht, ob ich das tun werde. Ich werde mir vielleicht ein, zwei Wochen Zeit nehmen und vielleicht ein paar Turniere ausfallen lassen, weil das ist doch ein besonderer Moment für mich. Aber die US Open bin ich wieder dabei.
Mehr zum Tennis und zum Olympischen Turnier gibt's in der aktuellen Ausgabe von Chip and Charge, unserem Tennis-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de. Und mehr Olympia gibt's natürlich jeden Tag beim Flair der Ringe.
Heute in der Sportgeschichte.
Dann gucken wir doch mal ein bisschen zurück, drehen mal die Uhr etwas zurück. Tennissommer 1995, da lief eigentlich aus deutscher Sicht fast alles nach Plan. Steffi Graf hatte mal wieder French Open und Wimbledon gewonnen, und Boris Becker, der war in Wimbledon auch weit gekommen, bis ins Finale, da hat er dann gegen Pete Sampras verloren, also fast perfekt.
Ja, aber eben nur fast, du sagst es, denn am 2. August wurde diese heile Tenniswelt in ihren Grundfesten erschüttert. Der dringende Tatverdacht der Steuerhinterziehung, den hat der Ermittler nach Brühl bei Mannheim geführt. Einen Haftbefehl hatten sie auch im Gepäck, und zwar nicht gegen irgendwen, sondern gegen Peter Graf, Vater, Trainer und Manager des deutschen Sportlieblings, muss man sagen, zu dieser Zeit, Steffi Graf.
Ja, seit sie 4 Jahre alt war, hatte Vater Graf ihre Karriere gemanagt. Erst getrainiert, dann auch noch, aber später sich dann vor allen Dingen um das Finanzielle gekümmert und die Marke Steffi Graf aufgebaut. Mitgeholfen auch, dass sie 22 Grand Slam Titel im Einzel holte, einem Doppel mit Olympiagold 88, den legendären Golden Slam schaffte und insgesamt 377 Wochen an der Spitze der Weltrangliste stand. Kurzum, eine Bilderbuchkarriere, die ihresgleichen sucht.
Ja, und durch die sie natürlich auch Millionen eingenommen hat, und damit die Managementfähigkeiten von Peter Graf natürlich hoffnungslos überforderte. Der hatte zwar Versicherungskaufmann und Gebrauchtwagenhändler gelernt, aber einen Weltstar mit diesen Millionensummen zu managen, das überstieg dann doch seine Kompetenz.
Ja, aber helfen lassen wollte er sich auch nicht. Peter Graf war nämlich immer ein Machtmensch, und Kontrolle abgeben, das ging nicht bei ihm, das wollte er nicht, und daher widerstrebte ihm auch dieser Gedanke nur, sich irgendwie noch fähige Berater an die Seite zu holen. Und so kam es dann, wie es kommen musste, 2. August 1995, da stand dann eben die Polizei vor seiner Tür und brachte Graf dann in U-Haft.
Ja, denn schon im Mai hatten Steuerfahnder und Staatsanwaltschaft bei einer Hausdurchsuchung Unterlagen sichergestellt, die den Verdacht der Steuerhinterziehung erhärteten. Am 17. April 1996 dann wurde dann auch Anklage erhoben.
19,6 Millionen Mark soll Peter Graf hinterzogen haben. Eine Verwicklung von Steffi Graf, die ließ sich nicht beweisen. Es folgte dann ein schlagzeilenmachender Prozess gegen Vater Graf, an dessen Ende Peter Graf dann wegen Hinterziehung von Steuern in Höhe von 12,3 Millionen Mark zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt wurde.
Er kam allerdings schon im April 1998 vorzeitig wieder frei und verschwand danach komplett aus dem Fokus der Öffentlichkeit. Und starb 2013 im Alter von 75 Jahren.
Stand jetzt aktuell.
Da war was los beim Großen Preis von Ungarn in der Formel 1. Mercedes-Pilot Bottas, der verbremste sich kurz nach dem Start, verursachte einen Massencrash. Verstappens Auto wurde beschädigt. Es gab einen Neustart und am Ende gab es mit Esteban Ocon einen Sensationssieger und einen zweiten Platz für Sebastian Vettel, der damit nicht ganz zufrieden war. Und was das jetzt alles bedeutet, das schätzt uns Kevin Scheuren vom Starting Grid Podcast ein. Er hat 3 Erkenntnisse aus dem Rennen gezogen.
3 Erkenntnisse zu finden für diesen Großen Preis von Ungarn, Malte, ist unglaublich schwer für mich, weil dieses Rennen so viele kleine Storys hatte, die alle für sich irgendwie was ergeben haben, was in Erinnerung bleiben wird. Es ist auf jeden Fall ein Grand Prix für die Geschichte, dass Esteban Ocon als 111. Sieger in der Formel 1-Geschichte gewinnen konnte. Sein erster Sieg, den er auch absolut verdient hat, hat sich keinen Fehler geleistet gegen Sebastian Vettel, hat ein tolles Rennen gefahren, natürlich auch bedingt dadurch, dass beim Start eben so viel passiert ist. Also man sieht, wenn man vielleicht eine Erkenntnis hat, wenn irgendwas Unvorhergesehenes beim Start passiert, dann kann es das ganze Rennen beeinflussen. Valtteri Bottas, der als Bowling King Pin, sag ich mal, das halbe Feld abgeräumt hat, ja, ironischerweise natürlich auch die beiden Red Bulls, Max Verstappen und Sergio Perez, davon betroffen waren, aber eben auch Lando Norris und McLaren, hat das Rennen extrem durcheinander geworfen. Dann dieser Restart, Racing for One für Lewis Hamilton, als er nicht an die Box gegangen ist, um seine Reifen zu wechseln und ja diesen Preis so bezahlen musste, dass er dann an die Box musste. Das hat dann wiederum Ocon nach vorne gespült, auch Sebastian Vettel, der gut unterwegs war, aber leider disqualifiziert wurde, weil er nicht genug Sprit im Tank hatte am Ende und eben nicht Zweiter geworden ist, sondern dann Lewis Hamilton, der es ja noch bis auf Platz 3 vorgeschafft hat. Also diese Aufholjagd von ihm war erneut eine Meisterleistung. Das kann man nicht anders sagen, auch wenn viele Fans ihn danach ausgebuht haben. Das hat er nicht verdient, weil sportlich gesehen hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Hat ein gutes Rennen abgeliefert und viele Überholmanöver gezeigt auf einer Strecke, auf der das Überholen sehr schwer ist. Auf Platz 3 dann jetzt vorgerückt Carlos Sainz im Ferrari. Ferrari erneut stark unterwegs, haben wichtige Punkte aufgeholt im Kampf gegen McLaren für die Konstrukteurswertung, Kampf um Platz 3. Auch er ein fehlerfreies Rennen gefahren, wäre gerne auch aus eigener Kraft Dritter geworden, aber das hat er leider nicht geschafft. Lewis Hamilton hat das Rennen vielleicht auch nur nicht gewonnen, weil der Fahrer des Tages, Fernando Alonso, ihn aufgehalten hat. Also der hat
nochmal ein richtig starkes Duell gegen Hamilton gefahren, hat sich wirklich wie ein LKW breit gemacht auf der Straße und muss man wirklich sagen, Chapeau, Fernando, das war richtig, richtig gut. Also dieses Rennen hat so viele Geschichten, über die wir sprechen müssen morgen bei Starting Grid, dann werden wir Sascha Roos von Sky zu Gast haben, Dave Gaming zu Gast haben und das Ganze mal Revue passieren lassen, was da alles passiert ist. Und wir werden ein kleines Halbzeitfazit ziehen, denn es ist Sommerpause und es tut vielen, glaube ich, ganz gut, dass jetzt mal ein bisschen durchgeatmet werden kann. Aber Podcasts gehen weiter, Starting Grid geht weiter und da freue ich mich sehr drauf.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Aline Rotter-Focken ist bereits mit ihrem Finaleinzug die erste deutsche Medaillengewinnerin im Ring. Nun kämpft sie gegen Weltmeisterin Adeline Gray aus den USA auch noch um Gold. Und bei den Vielseitigkeitsreitern, da hat einzig Julia Krajewski noch gute Chancen auf Edelmetall. Sie liegt vor dem abschließenden Springen heute auf dem Silberrang.
Die Rennsportkanuten steigen erstmals in ihre Boote. Unter anderem beginnt Sebastian Brendel seine nächste Goldmission im Kanadier Zweier. In der Leichtathletik stehen erneut einige Entscheidungen an. Die zweite Woche ist ja die Woche der Leichtathleten für viele. Eigentlich kommt dann ja erst in die Olympischen Spiele so richtig in Schwung, also für viele Leichtathletik-Fans. Im Diskusfinale zum Beispiel treten Christine Pudenz, Marike Steinacker und Claudine Vita an. Fabian Heinle geht im Weitsprung-Endkampf an den Start.
Mit mehreren Teamentscheidungen starten dann auch die Bahnradwettkämpfe heute im Velodrom und Deutschland um Goldhoffnung. Emma Hinze, die rechnen sich da natürlich einige Edelmetalle dann aus. Nicht am heutigen Tag nur, aber in den folgenden Tagen. Und das Beachvolleyball-Duo Julius Thole und Clemens Wickler, die kämpfen gegen die US-Amerikaner Jacob Gibb und Treeburn um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Also da ist heute bei Olympia wieder einiges geboten und sicherlich auch sonst in der Sportwelt. Aber das sind natürlich die Highlights bei Olympia. Das ist das, was im Fokus steht. Aber wenn noch was anderes passiert, dann sind wir auch natürlich für euch am Ball. Melden uns dann morgen auch dazu wieder. Bleibt uns bis dahin treu, aber wir erlauben euch auch mal bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland reinzuhören. Dort könnt ihr gerne euch aktuell informieren. Alle 15 Minuten gibt es da frische News. Und das Sportradio Deutschland, das hört ihr über den Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, weil du gerade Beachvolleyball auch angesprochen hast, die spielen von Anfang an, oder? Also die haben vor Olympia irgendwie angefangen, dann hat Olympia angefangen, dann haben die auch gespielt und jetzt spielen die in der zweiten Woche immer noch. Also das ist ja, also Beachvolleyball, das
ja. Ne? Aber die hatten so, zum Teil ja auch ein paar Tage Pause. Also zum Beispiel Laura Ludwig und Margareta Kosuch, die hatten ja von Montag bis gestern Pause, weil da ein Team aus der Gruppe wegen Corona nicht antreten durfte. Da hatten sie
und richtig und da, ja, und dann muss der Sand wieder aufgefüllt werden und 7 und 7 und 7, dass da auch wirklich schön ist und so. Ja, ich weiß genau. Ja, so, ach, komm. Aber wir verfranzen uns hier in Kleinigkeiten. Ab 7:07 jedenfalls sind wir dann auch morgen wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns bei iTunes Sterne gebt. Und hört insgesamt weiter fleißig mein Sportpodcast.de, denn da podcastet sich Malte zum Beispiel ein Wolf und viele, viele anderen Experten natürlich auch, gerade jetzt auch was Olympia angeht. Also ihr verpasst einfach nichts, wenn ihr dranbleibt bei uns bei meinsportpodcast.de.
Da rede ich mir die Lippen fusselig heute Nachmittag schon wieder ab 16.16 Uhr mit dem Kollegen ja, Andreas Thies. Andreas morgens, Andreas abends, also... Alle Andreasse.
Trauma.
Brauche ich mir keinen anderen
also
Namen.
Traumhaft oder Trauma, ich weiß es nicht. Ja, muss gucken.
Traumhaft finde ich schon und vor allen Dingen Win-Win-Situation. Ja. Ich brauche mir von keinem Partner einen anderen Namen zu merken. Ich kann immer Andreas sagen. Passt immer. Und auch morgen wieder um 7.07 Uhr. Du hast es eben schon gesagt. Deshalb Gruß und Kuss von
Andreas Thies. Ach nee.
Der
Andreas
ist heute nach Wurm.
Und Mann. Ja, eben.
Und Malte Asmus natürlich. Bis später, beziehungsweise bis morgen, Andreas.
Ja, bis morgen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.